Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Charlene Rogal.
Hallo ihr und herzlich willkommen. Heute geht's ums Gegenhalten. Wenn uns was stört und wenn wir nicht einfach runterschlucken bei der Arbeit, beim Call, im Homeoffice. Wie das funktionieren kann, zeigt uns unter anderem eine Unternehmens- und Teamberaterin. Sie gibt Tipps, wie wir konstruktiv kritisieren, ohne Angst haben zu müssen, dass bei irgendwem ein Zacken aus der Krone bricht und wir vielleicht unseren Job gefährden. Fangen wir heute an mit Sophia. Sie arbeitet im Kunstbereich als Volontärin und hat uns eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Bei ihrer Arbeit in ihrem Team sei sie Diskriminierung ausgesetzt. Sophia hat keinen Bock zu schweigen. Sie will darüber reden und das tun wir. Sophia, was erlebst du bei der Arbeit?
Ja, ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Situationen, die so struktureller Ebene sind, aber auch persönlicher Ebene. Und das fängt irgendwie an bei dem Aussehen. Das passiert mir, weil ich eine schwarze Frau bin, die auch in einer lesbischen Beziehung ist. Das heißt, da gibt es auch eine Art von Mehrfachdiskriminierung. Und das ist genau das Aussehen, aber auch vielleicht die Sprache und Stereotypisierung von schwarzen Menschen. Die können positiv und auch negativ sein.
Was sind das für Bemerkungen?
Ich habe kürzlich bei der Arbeit meine Frisur gewechselt, von kurzen auf langen Haaren. Und das war ein riesiges Spektakel. Das heißt, nicht nur fragen Leute dann, ob sie die Haare anfassen dürfen, sondern auch, wie das denn funktioniert oder ob das bei uns normal sei, dass schwarze Menschen so oft ihre Haare wechseln. Das ist zum Beispiel so etwas, das passiert nicht nur mir, sondern auch vielen anderen schwarzen Personen im Alltag.
Und du hast gerade auch gesagt, mit der Sprache wirst du diskriminiert?
Genau, das ist, ich bin in Deutschland geboren, das heißt, ich habe da ein Privileg, dass ich zum Beispiel keinen Akzent habe, aber andere Personen bei zum Beispiel Vorstellungsgesprächen oder in anderen Terminen, da kann schon auch passieren, dass eine Bemerkung gemacht wird, wie gut jemand Deutsch spricht und das ist natürlich einfach nicht okay.
Du meinst also nicht nur in deinem Team, sondern generell, sage ich mal, bei der gesamten Arbeit, wo es dann mehrere Teams gibt?
Ja, ganz genau.
Wenn das passiert, meldest du das zurück, dass das nicht in Ordnung ist?
Also bei der Arbeit ist es natürlich doppelt schwierig, weil einerseits bin ich Arbeitnehmerin, aber andererseits bin ich auch Aktivistin. Und das kann man natürlich nur, weil man bei der Arbeit ist, nicht einfach ignorieren. Das heißt, am Anfang, als ich mein Arbeitsumfeld noch so ein bisschen analysieren musste, bei wem kann ich was sagen, wem kann ich vertrauen, da war ich eher ruhig. Mittlerweile bin ich schon ungefähr 1,5 Jahre da und jetzt sage ich auf jeden Fall was, ja.
Und würdest du das auch deinem Chef oder deiner Chefin sagen?
Genau, also in meiner Situation ist es so, dass die Mitarbeitenden in meinem Unternehmen als studentische Mitarbeiterin oder VolontärInnen Diskriminierung ausgesetzt sind, sage ich mal, weil nur bei uns gibt es eben nicht weiße Personen. Das heißt, je höher wir in die Hierarchien gehen, desto weißer wird das eigentlich. Das ist jetzt leider nichts Unübliches, aber das heißt auch, dass ich meine Chefinnen, in meinem Fall nur Chefinnen, kritisieren muss, wenn Rassismus im Arbeitsplatz passiert. Und das ist natürlich eine unangenehme Situation.
Mhm. Kannst du da mal ein konkretes Beispiel nennen?
Ja, es gab an unserem Arbeitsplatz zum Beispiel öfters anti-asiatischen Rassismus, den ich so deklarieren würde, dass es eben positive Stereotypisierungen sind, wie zum Beispiel AsiatInnen haben feinere Hände, weil es eine Ausstellung gab, die mit Dekoration zu tun hat, oder AsiatInnen haben einen minimalistischen Einrichtungsstil. Und ich glaube, Leute, die zuhören, denken vielleicht erstmal, naja, so schlimm ist das ja nicht, es ist ja lieb gemeint, aber trotzdem sind es ja Stereotype, wo ich mich unwohl fühle, wenn asiatische Kollegen darunter zu leiden haben, würde ich mal sagen.
Was kam da für ein Spruch?
Es ging eben um Schleifenbinden bei der Arbeit und da hat eine Kollegin von mir gesagt, dass sie das ja nicht so gut kenne wie die AsiatInnen, weil AsiatInnen ja so feine Handtechniken haben und dass die AsiatInnen ja nicht von uns erwarten könnten, dass wir das auch so gut können. Und ich bin mir sicher, in dem Moment war das nicht so böse gemeint, trotzdem verfällt sie dann natürlich in Muster zurück, die mir unangenehm sind und die es eigentlich auch zu problematisieren gilt.
Wie kommt denn das an, wenn du dagegen was sagst?
Es ist sehr gemischt. Ich glaube, ich passe da auch mittlerweile auf, das nicht in zu großen Gruppen zu machen, denn wir kennen das alle, in Gruppen angesprochen zu werden, vor allem aufmerksam gemacht zu werden, das kann unangenehm sein. Deswegen versuche ich, Leute zur Seite zu nehmen und ihnen das erstmal privat zu sagen und ihnen auch keine böse Absicht zu unterstellen, aber trotzdem darauf hinzuweisen, dass es gut wäre, wenn sie sich in dem Sinn weiterbilden. Und ich versuche da immer auch, direkt in der E-Mail zum Beispiel Quellen oder Bücher zu empfehlen, weil einfach um zu signalisieren, hey, mir ist das aufgefallen, ich finde das problematisch und ich wünsche mir für unser gemeinsames Arbeiten, dass du an dir arbeitest. Das kommt nicht so gut an, kommt drauf an, mit wem ich spreche.
Also ich muss sagen, man hört das total raus, du steckst da irre viel Kraft rein und Herz und Verstand. Bist du die Einzige, die da den Mund aufmacht?
Ja, ich glaube, das ist am Anfang eben sehr schwierig gewesen. Da war ich noch die einzige schwarze Person in unserem Unternehmen. Da habe ich mich oft alleine gefühlt. Und letztendlich ist es so, dass ich natürlich nicht von jeder nicht weißen Person erwarte, dass sie am Arbeitsplatz auch gegen Diskriminierung und Rassismus aufsteht. Denn es ist so, dass wir das im Alltag auch machen und vielleicht bei Familien oder FreundInnen. Und das dann bei der Arbeit noch zu machen, wo wir alle irgendwie auch ArbeitnehmerInnen sind, das ist schwierig. Das heißt, ich versuche mir natürlich Verbündete zu suchen, bei denen ich merke, denen fällt das auch auf. Ich setze es nicht voraus. Aber das Erste, was ich gemacht habe, ist eben andere zu fragen, hey, fällt dir das auch auf? Und wenn ja, was können wir dagegen tun?
Das heißt, ihr habt da so eine kleine Gruppe geformt, sage ich mal.
Genau, genau. Also ich würde eben auch allen anderen Leuten raten. Das ist das Erste, was mir auch geholfen hat, erstmal sich umzugucken und zu gucken, wem könnte das auch passieren und wer kann mir dabei helfen? Weil andere, die es auch erfahren haben, das sind auch die, die sich mit dir eventuell am schnellsten solidarisieren. Und das habe ich gemacht und daraus ist eben eine Gruppe geworden von ebenfalls nicht weißen Mitarbeitenden, die mir helfen, denen ich helfe und wir versuchen uns eben in diesem Unternehmen gegenseitig zu unterstützen.
Wenn ich das höre, denke ich erstmal, okay, krass cool, sag ich mal, krass löblich, natürlich auch schade, dass man es machen muss, aber hast du nicht auch Schiss? Also wie kommt so eine Gruppe da oben in der Chefinnen-Etage an?
Ja, also ganz wichtig dabei ist, glaube ich, dass man sich dann nicht heimlich bei der Arbeit treffen sollte, sondern wir haben das ganz klar entweder privat gemacht oder, als es dann bei der Arbeit war, unseren Vorgesetzten auch mitgeteilt. Und da haben wir eben gesagt, wir arbeiten hier in einer eher prekäreren Situation. Wir würden uns gerne vernetzen, würden gerne überlegen, wie kann es uns hier am Unternehmen besser gehen und haben eben auch das so versucht zu vermitteln, dass ja alle im Unternehmen auch etwas davon haben, wenn es uns hier besser geht. Und je nachdem, wie deine Vorgesetzte oder dein Vorgesetzter drauf ist, war das positiv oder negativ. Letztendlich haben wir es aber in der Arbeitszeit gemacht und uns das wirklich auch als Arbeitszeit bezahlen lassen. Und das ist, glaube ich, wichtig, das nicht heimlich zu machen, sondern das wirklich transparent zu machen. Wir treffen uns und wir reden hier über die Arbeitsbedingungen.
Woher kommt denn das in dir, dass du da so mutig bist?
Ich glaube, ich habe viel während meiner Karriere, sage ich mal, aber auch während dem Studium zurückgesteckt und habe eben sehr oft darüber nachgedacht, hätte ich das anders gemacht oder was hätte ich anders machen können? Und ich würde mal sagen, je politischer ich geworden bin, desto wichtiger war es auch, so ganz klar Ungerechtigkeit am Arbeitsplatz, die mir widerfährt, aber auch anderen widerfährt, outzucallen. Und da wurde ich etwas älter und mit dem Alter kam auch das Selbstbewusstsein.
Glaubst du, merkst du, dass sich irgendwas an deinem Arbeitsplatz ändert, seitdem ihr da aktiv offen gegen vorgeht?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind da tatsächlich die Gruppe, die das Unternehmen so ein bisschen aufrüttelt. Und mit diesem Status lässt es sich nicht einfach leben. Denn ich habe mich gefragt, vorher hat das ja auch alles geklappt, denken sich die anderen, als es noch keine nicht weißen Mitarbeitenden gab. Und jetzt kommen wir und plötzlich müssen alle an sich arbeiten. Das ist es ja auch, dass wir eben die KollegInnen auffordern, an sich zu arbeiten, damit wir alle eine antirassistische Arbeitspraxis irgendwie leben können. Und das fällt vielen schwer. Und ich glaube, deswegen ist es eben auch so ein Problem, wie wir am Arbeitsplatz uns dort bewegen. Weil mittlerweile haben wir so ein bisschen die Rolle der Rebellion aufgenommen, weil das sich natürlich rumspricht, dass Leute unzufrieden sind am Arbeitsplatz und keine Person lässt sich gerne als rassistisch bezeichnen. Das heißt, da passen wir schon auch auf, wie wir sprechen und mit wem wir sprechen. Wichtig ist es aber allemal.
Reflektierte Frau, Sophia, habt ihr gerade gehört.
Deutschlandfunk Nova.
Welche Erfahrungen müssen wir da gemacht haben, damit wir uns trauen, Tacheles zu reden? Also auch mal gegenüber einem Teamleiter oder sogar der Chefin. Franziska Schölmerich berät Führungskräfte und Teams bei der Agentur HR Pepper und hat's drauf im Bereich Employee Voice Behavior. Das ist der Fachbegriff dafür. Wir haben mit ihr gesprochen. Ich wollte wissen, Franziska, also ob jemand den Mund aufmacht oder eben nicht, es ist doch eine Persönlichkeitsfrage, oder?
Die Persönlichkeit spielt da sicherlich eine Rolle. Es gibt aber immer mehr Studien, die auch zeigen, dass unsere Erfahrungen da eine ganz wichtige Rolle spielen. Wenn wir in der Vergangenheit mal Dinge kritisiert haben, Dinge in Frage gestellt haben, wurde das dann von anderen gewertschätzt oder sind wir da gegen Wände mitgerannt und haben vielleicht eher Kritik dafür erhalten? Und dann auch, wenn wir in die Zukunft blicken, was erwarten wir denn? Erwarten wir, dass wir was wirklich verändern können, wenn wir Dinge kritisieren beispielsweise? Oder haben wir den Eindruck, ja, egal was ich jetzt sage, es ändert sich eh nichts, passiert ja sowieso nichts? Dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich geringer, dass ich den Mund aufmache und meine Sorgen oder Bedenken äußere.
Aber eigentlich auch ganz ermutigend, weil es ja dann heißt, dass es in jedem, in jeder von uns steckt.
Genau, das steckt in jedem von uns. Es braucht aber natürlich die richtigen Rahmenbedingungen. Und es gibt gerade im Arbeitskontext ganz oft eher diese Bedingungen, wo Menschen das Gefühl haben, egal was ich sage, es passiert eh nichts. Oder wo natürlich dann auch durch eine bestimmte Atmosphäre oder Kultur in Teams oder Organisationen nicht wirklich Anerkennung für solche Menschen, die dann manchmal als Nervensägen oder Kritiker empfunden werden, besteht. Und dadurch geht ganz viel Potenzial natürlich verloren, weil es gibt nämlich genauso viele Studien, die zeigen, wenn in Teams da eine Atmosphäre entsteht, wo Leute wirklich dazu angeregt werden, auch mal Sachen zu hinterfragen, Alternativen vorzuschlagen und so weiter, dass das sehr, sehr wichtig ist, gerade wenn es darum geht, komplexe Probleme zu lösen, innovativ zu arbeiten und so weiter.
Wie mache ich das denn, wenn ich einen Ruf habe, der ist kompliziert oder ich werde als Rebellin eingeschätzt? Wie kann ich denn sowas loswerden oder sollte ich diese Bezeichnung mit Stolz tragen?
Ich finde, das hat auf jeden Fall etwas, auf das man stolz sein kann. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man jetzt in der Vergangenheit häufig Dinge in Frage gestellt hat, dass man dann eine gewisse Rolle in so einem Team einnimmt und automatisch sich die anderen so auch so ein bisschen zurücklehnen. Weil irgendwie klar ist, ja, die eine Person, wenn irgendwie was schiefläuft, wird die das ja schon reißen, die wird sich schon dafür einsetzen und schon was sagen. Und das verstärkt natürlich dieses Rollenmuster und dann werde ich immer mehr zur Rebellin. Ich glaube, wenn ich jetzt die Rebellin bin, ich habe da keine Lust drauf oder ist mir irgendwann zu blöd, dann kann ich natürlich einerseits mir mal ein paar Verbündete suchen und dafür sorgen, dass ich nicht immer die Einzige bin, die Dinge anspricht oder kritisiert. Oder aus meiner Sicht ist das auch eine ganz wichtige Aufgabe von Führung, dafür zu sorgen, dass es nicht immer die eine Person in dem Team ist, die Dinge kritisiert oder in Frage stellt, sondern dass ich als Führungskraft dafür sorge, dass jedes Mitglied eigentlich meines Teams die Möglichkeit hat, auch Bedenken und Sorgen und alternative Ideen zu äußern.
Du hast gerade gesagt, Verbündete suchen. Wenn ich das so höre, hört sich das schon sinnvoll an, aber gleichzeitig denke ich, wie mache ich das denn, ohne dass das so wirkt wie, da mache ich gerade einen ganz großen Komplott gegen die obere Etage.
Also aus meiner Erfahrung ist es da ganz oft hilfreich, wirklich ehrlich anderen mitzuteilen, wie man sich fühlt. Also da erstmal so ein bisschen drüber sprechen, Perspektiven auch von anderen einholen und dann gucken. Ich kann mir gut vorstellen, dass Personen natürlich ein gutes Gefühl haben, wer im Team auch so ein bisschen rebellisch sein könnte und wer da als Unterstützer oder Unterstützerin auch gut in Frage kommen könnte.
Warum ist es denn überhaupt erstrebenswert für Unternehmen, dass die Mitarbeitenden sich auch trauen, Kritik anzubringen?
Ja, also es zeigt sich immer mehr, dass Teams, in denen das so ist, also in denen so eine Atmosphäre herrscht, es gibt da diesen Begriff der psychologischen Sicherheit. Das bedeutet, dass also Menschen Bedenken und alternative Vorschläge äußern können, ohne Angst zu haben, dass das negative Konsequenzen für sie hat. Dass das Teams sind, die ganz besonders gut lernen miteinander, dass die Fehler nicht doppelt machen, dass die oft bessere Entscheidungen treffen. Die brauchen manchmal ein bisschen länger, um zu diesen Entscheidungen zu kommen, weil die Diskussionen vielleicht ein bisschen länger dauern. Es zeigt sich da, dass die Informationen beispielsweise viel tiefer verarbeiten, weil sie mehrere Perspektiven hinzuziehen. Und es bewahrt sie dann ganz oft davor, vorschnell irgendwelche schlechten Entscheidungen zu treffen. Es gibt aus der Geschichte zig Beispiele dafür, wo das passiert ist, dass vorschnell Entscheidungen getroffen werden. Ein typisches Beispiel ist die Explosion der Challenger, wo es eigentlich Leute gab, die wussten, es gibt Probleme mit den Dichtungen, die haben nichts gesagt und dann ist die Rakete ja kurz nach dem Start explodiert. Und solche Beispiele gibt es ganz viele, die zeigen, dass wenn in Teams nicht so eine Atmosphäre entsteht, wo Menschen auch ihre Bedenken einbringen können, dann sind sie vielleicht manchmal schneller, aber ganz oft langfristig gesehen treffen sie schlechtere Entscheidungen und haben auch ein schlechteres Ergebnis.
Diese Möglichkeit, den Mund aufzumachen, das heißt ja auch Speak-out-Kultur im Job, Wenn du das mal international vergleichst, wo steht da Deutschland?
Ich glaube, was wir in Deutschland, jetzt ist es natürlich sehr klischeehaft gesprochen, aber wofür wir ja eher bekannt sind im internationalen Vergleich, ist, dass wir eher direkt sind. Es gibt andere Kulturen, wo viel subtiler Dinge wie beispielsweise Kritik verpackt wird. Da sind wir relativ direkt und ich glaube, das ist was, was es einfacher macht. Und gleichzeitig ist es aber ja so, dass wir in Deutschland noch relativ stark uns immer an Hierarchien orientieren. Also es ist schon wichtig, kommt auf den Kontext natürlich auch nochmal an, aber häufig ist es schon wichtig, wer welche Position inne hat, wer welchen Titel hat, wer welche Zertifikate und Abschlüsse und so weiter hat. Und wenn dann eine Person mit einem höheren Status spricht, dann ist es irgendwie klar, dass man das erstmal nicht in Frage stellt. Das heißt, das ist wieder natürlich ein Faktor, der so eine offene Atmosphäre eher hindert. Insofern würde ich sagen, es gibt da Chancen und Risiken und wir haben da auf jeden Fall aber auch noch viel, viel zu tun und viel zu lernen.
Ich habe noch eine knifflige Frage. Wie mache ich das denn, wenn mein Chef, meine Chefin oder auch irgendeine Person, die mir irgendwie vorgesetzt ist, suggeriert, sie ist total offen für Kritik und dann bringe ich was an, weil ich mich wohlfühle und dann merke ich aber, das wird gleich zur Seite geschoben und relativ schnell stellt sich heraus, okay, die Person hat es zwar behauptet und hat so ganz artig diesen Raum aufgemacht, aber eigentlich ist der gar nicht da, sondern man wird irgendwie so subtil dafür bestraft.
Mhm. Ja, also das sind Geschichten, die ich tatsächlich auch oft höre oder sehe, dass dann auch Führungskräfte sagen, ja, ich frage ja oft nach Kritik, aber da kommt irgendwie nichts. Und für Mitarbeitende ist es, glaube ich, oft nicht klar, welche Entscheidungsmacht oder Handlungsmacht ihre Vorgesetzten eigentlich haben. Ich glaube, es könnte sein, vielleicht nicht immer so, aber es könnte sein, dass sie das auch manchmal überschätzen und dass Führungskräfte oft weniger fragen, weil sie das Gefühl haben, wenn jetzt meine Mitarbeiterin mir sagt, beispielsweise, sie ist überhaupt nicht damit zufrieden, wie die Zielvereinbarungsgespräche strukturiert sind oder so, dann ist das vielleicht was, was sie aber in dem Moment auch gar nicht ändern kann. Und deswegen fragt sie lieber gar nicht erstmal nach. Und ich glaube, wenn man jetzt als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter beispielsweise so eine Einladung bekommt, Kritik zu üben, dann wäre es wichtig, sich einfach im Nachgang mal seine Erwartungen zu klären und abzutasten im Prinzip bei der Führungskraft, was kann denn passieren? Also was wären denn mögliche Konsequenzen? Was kann diese Person beeinflussen und was vielleicht auch nicht? Um da so einen gewissen Erwartungshorizont aufzuzeichnen, der nicht zu falschen Erwartungen führt.
Und sollte man das dann auch deutlich machen? Ich habe mir da was überlegt, ich weiß nicht, inwiefern Sie da was machen können, aber...
Genau. Also ich weiß nicht, inwiefern Sie was machen können. Wir können vielleicht auch so nach dem Motto, ich habe es jetzt einmal gesagt, mir ist schon klar, da wird jetzt nicht morgen sofort was komplett anderes passieren. Aber ich würde gerne von Ihnen wissen, was wären denn die möglichen oder realistischen nächsten Schritte? Gibt es vielleicht auch was, wobei ich unterstützen kann oder... Ja, irgendwie was ich noch tun könnte, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass sich da was verändert. Das wäre, glaube ich, wichtig, damit da auf beiden Seiten keine Frustration oder Enttäuschung entsteht.
Unternehmens- und Teamberaterin Franziska Schömerich war das für euch. Danke, Franziska, für das Gespräch.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Kritik. Wenn wir im Job den Mund aufmachen. Darum ging es hier heute. Ihr habt dazu Sophia gehört, sie hat sich bei uns gemeldet. Und wenn euch irgendwas belastet oder auch inspiriert oder ihr einfach mal so ein Thema aufgeschnappt habt, wo ihr denkt, hey, das würde ich gerne mal im Ab21-Podcast hören, dann schreibt uns 0160 913 60 852. Ist WhatsApp, also Sprachnachricht, geht natürlich auch klar. Mein Name ist Charlene Rogall, lasst euch nicht ärgern, bis bald.
Deutschlandfunk Nova, ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.